Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Volker Storch und gesprochen von Kai-Uwe Wojcak.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Der Epheserbrief des Apostels Paulus ist weiterhin unser Thema. Darin wird ein Panorama der Kirche in ihrer speziellen Entwicklung eröffnet. Zuletzt hatte Paulus vom Laufenlernen im Glauben gesprochen. Dabei orientierte er sich an der von Gott gesetzten Ordnung, die von einem Haupt, nämlich Jesus Christus, und dem dazugehörigen Leib der Gemeinde ausgeht. Paulus betrachtet die Kirche oder die christliche Gemeinde als Ganzes nicht für sich allein genommen, sondern in ihrem Verhältnis zu Christus, ihrem Herrn. Als Anschauungsmaterial dient ihm dabei ein Beispiel auf der Ebene des Menschen, nämlich das Verhältnis zwischen Mann und Frau in der Ehe. Davon schreibt Paulus im Epheserbrief Kapitel 5 in den Versen 31 und 32, wo Paulus zunächst ein bekanntes Zitat aus dem ersten Buch Mose voranstellt. Er schreibt: Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dies Geheimnis ist groß, ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde. Ich habe diese Stelle zitiert, damit Sie sehen, wie Paulus auf diese beiden Themen zielt und dabei hin und her geht, Mann und Frau, Christus und seine Gemeinde. Nach einer Aussage über Christus und die Gemeinde geht das Thema zurück zu Mann und Frau. So sollen auch die Männer ihre Frauen lieben, wie ihren eigenen Leib, war in Vers 28 zu lesen. Die Sache, die ein Paar unbedingt für seine Trauung braucht, ist kein Sektempfang. Die beiden müssen vielmehr mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Sie werden die großartigsten Flitterwochen haben, die ein Paar jemals hatte. Junge Leute, die heutzutage über Sex und Beziehungen außerhalb der Ehe sprechen, wissen anscheinend nicht einmal, was wahre Liebe ist. Sie wissen vielleicht viel über Sex, aber sie wissen gar nichts über die Schönheit und die Ekstase und das besondere Wesen einer echten christlichen Ehe. Vom Mann wird verlangt, seine Frau zu lieben, weil die eheliche Beziehung die Frau zum Teil seines eigenen Körpers macht. Es ist so, wie die Gemeinde der Leib Christi ist und Christus das Haupt dieses Leibes. Auf dieser Basis betrachtet ist der Mann das Haupt der Frau. Es ist unnatürlich für einen Menschen, sein eigenes Fleisch zu hassen. Dementsprechend wird ein Mann seine Frau lieben, weil sie sozusagen sein eigenes Fleisch ist. Christus, der um die Schwäche seiner Gemeinde weiß, nährt sie und pflegt sie. Ehemänner sind beauftragt, das Gleiche zu tun. Ich habe es eben schon gesagt, Vers 31 aus unserem Bibeltext ist ein Zitat aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 2, Vers 24. Paulus bezieht sich hier auf die Beziehung, die im Garten Eden zwischen Adam und Eva existierte. Dieses erste Paar ist ein Symbol für die zukünftige Vereinigung Christi mit seiner Gemeinde, als Bräutigam und Braut. Eva wurde geschaffen, um eine Gehilfin für Adam zu sein. Sie wurde von seiner Seite genommen, nicht vom Boden geformt, wie das bei den Tieren war. Adam war so lange unvollständig, bis sie beide zusammen waren. Gott hat sie geformt, und ich glaube, sie erschien als das schönste Lebewesen der Schöpfung, als Gott sie zu Adam gebracht hat. Ein Witzbold hat einmal gesagt, dass sie wohl deshalb besser ausgesehen hat als der Mann, weil Gott beim Mann erst geübt hat. Und als er dann genügend Erfahrung hatte, schuf er die Frau. Sie war eine Gehilfin für Adam. Sie glich aus, was ihm fehlte. Sie war für ihn gemacht und sie wurden eins. Im Hebräischen ist das Wort für Mensch Ish und für Frau Isha. Das Wort ist fast das gleiche, denn sie wurde ja aus dem Mann gemacht. Ich möchte Ihnen gleich zur Veranschaulichung zwei Geschichten erzählen, die von dieser wunderbaren Beziehung zwischen Mann und Frau handeln. Sie werden gleich merken, die Moralbegriffe haben sich inzwischen verändert. Die neue Moral mit ihrer sexuellen Freiheit hat viele junge Menschen in die Sklaverei geführt. Es kann einfach nicht funktionieren. Gott aber wollte für die Christen, dass sie die Beziehung zwischen Mann und Frau auf einer höheren Ebene erleben. Hier zunächst die Geschichte von Abelard und seiner Schülerin Heloise. Als der amerikanische Historiker John Lord für ein Buch verschiedene Frauen der Weltgeschichte beschrieb, benutzte er diese Frau Heloise als Beispiel für die Liebe, für eheliche Liebe. Die Geschichte handelt von einem jungen Geistlichen mit Namen Abelard. Er war ein brillanter junger Lehrer und Prediger im Vorläufer der späteren Universität von Paris. An der Kathedrale Notre-Dame gab es einen Kanoniker, der hatte eine Nichte mit Namen Heloise, die er dazu bestimmt hatte, dass sie unter Abelards Aufsicht sei. Sie war eine ansehnliche Frau, er war ein ansehnlicher Mann. Sie verliebte sich unsterblich in ihn. Aber in jener Zeit ist die Ehe eines Priesters als eine dauerhafte Schande angesehen worden. Als John Lord ihre Geschichte aufschrieb, verfasste er eine Einleitung, die ich Ihnen gern mitteilen möchte. Er schrieb über die Liebe: Als Adam und Eva aus dem Paradiese vertrieben wurden, fanden sie noch eine Blume, wo auch immer sie umherzogen, die in immerwährender Schönheit blühte. Diese Blume steht für eine große Gewissheit, ohne die nur wenige Menschen froh würden. Zart, geheimnisvoll, unerklärlich, eine große Wohltat, die gleichermaßen von Dichtern und Moralisten, Heiden und Christen anerkannt wird. Ja, sie wird gleichgesetzt nicht allein mit dem Glück, sondern mit der menschlichen Existenz und das, was die Seele betrifft, in ihren höchsten Bestrebungen. Verwandt mit dem Flüchtigen und dem Sterblichen, auch mit dem Schwachen und Fehlerhaften, ist sie bislang unsterblich in ihrer Natur und erhaben in ihren Zielen, augenblicklich eine Leidenschaft, ein Gefühl und eine Inspiration. Der Versuch, eine Frau zu beschreiben, ohne dieses Element unserer komplexen Natur, die ihre eigentümliche Faszination ausmacht, ist wie der Versuch, die Tragödie von Hamlet ohne Hamlet selbst zu spielen. Eine Absurdität, ein Bild ohne zentrale Figur, ein Roman ohne Heldin, eine Religion ohne Opfer. Mein Thema ist nicht ohne Problematik. Leidenschaften oder Gefühle verlieren an Wert, wenn sie irregeleitet werden. Erhaben wirken sie, wenn sie unverfälscht geblieben sind. Doch es ist kein Laster, das ich malen würde, sondern die Tugend, keine Schwäche, sondern Stärke, nicht das Vergängliche, sondern das Bleibende, nichts Sterbliches, aber das Unsterbliche. All das, was die emporstrebende Seele veredelt. Soweit also die Einleitung von John Lord. Abelard und Heloise hatten sich verliebt, doch die Kirche gestattete nicht, dass sie heirateten. Daher ließen sie sich heimlich von einem Freund Abelards trauen. Der frisch Vermählte fuhr fort zu lehren, aber das Geheimnis offenbarte sich, als ein Diener Verrat beging und man zwang die Braut ins Kloster zu gehen. Abelard ist wohl der kühnste Denker gewesen, den das Mittelalter hervorgebracht hat. Zu Beginn des 12. Jahrhunderts begann er zu predigen und zu lehren, dass das Wort Gottes des Menschen Autorität sei, nicht die Kirche. Dieser Mann, dieser bedeutende Mann, verbitterte und wurde sarkastisch bei seinen Lehren aufgrund eines Guts, das ihm verweigert worden war. Dann, auf dem Totenbett, er starb weitaus früher als Heloise, denn er war 20 Jahre älter, bat er darum, dass sie kommen dürfte, damit er sie sehen könnte. Doch die Kirche beging das Allergrausamste, sie ließ es nicht zu, dass sie käme. So schrieb er ihr einen Brief. Für mich ist es das Anrührendste, was ich je gelesen habe. Er beschließt den Brief mit diesem Gebet: Als es dir, o Herr, gefiel, und so, wie es dir gefiel, hast du uns vereint und du hast uns getrennt. Nun, was du so gnädig hast begonnen, hast gnädig du vollendet, und nachdem du uns in dieser Welt getrennt hast, binde du uns im Himmel auf ewig zusammen. Eine zweite Geschichte über die Liebe möchte ich Ihnen erzählen. Sie handelt von dem englischen Erweckungsprediger John Wesley. Aber diese Geschichte bekommt man nicht in England erzählt, von ihr hört man lediglich in Amerika, im Staate Georgia. Als John Wesley als junger Missionar dorthin kam, hatte die britische Krone schon geschickt einen Adligen dorthin gesandt. Ich vermute, dass sie den am Hof loswerden wollten, weil er ein charakterloser Kerl war, bar jeder Persönlichkeit. Doch aufgrund der schrecklichen Bräuche dieser Tage war der Adel berechtigt, die Besten zu heiraten, und er hatte eine Frau geehelicht, eine, die nicht nur von auffallender Schönheit und starker Persönlichkeit war, sondern auch eine hervorragende Christin. Dann kam in ihre Kolonie dieser feurige junge Missionar. Sie verliebten sich ineinander, und das wurde zufällig zu John Wesleys Liebesgeschichte. Er bat sie, mit ihm zu fliehen und unter den Indianern zu leben. Sie sagte, »Nein, John, Gott hat dich gerufen, nach England zu gehen, und er hat dich gerufen, für ihn einige große Dinge zu tun.« Sie war es also, die John Wesley zurück nach England geschickt hat. Eines Nachts kam die Zeit, dass sein Schiff ablegen sollte. Man hatte auf die Flut und den Wind zu warten, und sie kam, um ihm Lebewohl zu sagen. Oh ja, sie umarmte ihn an diesem Abend, und er umarmte sie, aber selbst Wesleys schlimmste Kritiker sagen, dass nichts stattgefunden hat, was falsch war. Er bat sie immer noch, mit ihm zu den Indianern zu gehen und dort zu leben. Wesleys Biograf sagt, er habe noch zweimal das Schiff verlassen, doch sie habe ihn zurückgeschickt, nach England zurück, damit er sich dort mit der methodistischen Kirche vereinte. Es kehrte nach England ein Mann mit gebrochenem Herzen zurück, doch sie war zu seiner Inspiration geworden. Liebe Hörer, es ist Gott, der diese Art von Liebe den Christen gibt, die mit dem Heiligen Geist erfüllt sind. Ich möchte heute an die jungen Leute gerichtet sagen, akzeptieren Sie nicht all das Zweitklassige. Nehmen Sie nur das Beste, was Gott Ihnen zu bieten hat. Und nun wieder zurück zu unserem Bibeltext. Paulus fährt in Epheser 5, Vers 33 fort, »Darum auch ihr, ein jeder habe lieb seine Frau wie sich selbst, die Frau aber ehre den Mann.« Darum auch ihr. Dieses »Darum« des Paulus bringt uns mit einem Ruck auf den Boden der Tatsachen. Darin besteht der praktische Teil seiner Worte über die Ehe. Wie hat die Sünde diese herrliche Beziehung getrübt? Sie hat alles andere verdorben, aber diese Beziehung, liebe Hörer, kann Ihnen gehören und, wenn Sie es wollen, Ihr Bestes sein. Paulus bringt den Leser am Schluss von Kapitel 5 zurück in die normale Routine von Christen, die in einem Haushalt leben. Ein jeder habe lieb seine Frau wie sich selbst. Das beschreibt die Art eines Mannes, dem sich die Frau unterordnen soll. Der Mann und die Frau daheim haben in aller Einfachheit auf das Geheimnis der kommenden Herrlichkeit hinzudeuten. Es ist eine sehr praktische Anwendung von dem, was eigentlich sehr idealistisch klingt. Paulus bringt die Romantik zurück in den Bereich des Wirklichen. Womit Christen noch alles zu rechnen haben im Hier und Jetzt, davon ist im folgenden Kapitel des Epheserbriefes zu lesen, dem 6. und zugleich letzten Kapitel. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Auf Wiederhören und Gott befohlen.